Herzlich willkommen zu Ihrer Lieblingssendung Lambert Klammerer Jazz. Es geht um Jazz und vieles mehr. Ich heiße Sie willkommen am Mikrofon. Heute für Sie Felix Weigt.
Ich bin's, Ibims. Wir sehen uns, sagen wir mal, fragmentiert, denn wir sind wieder auf der Suche nach dem würdigen Nachfolger für Skype. Heute mit der Plattform Riverside.
Ja, richtig. Ich hatte ja ein bisschen gehofft, dass du mich dann noch vorstellen würdest und sagen würdest, wer ich bin. Für die Leute, die das erste Mal einschalten. Ich meine, wir kennen es. Man sucht nach einem neuen Podcast, man möchte wissen, wer sind die beiden. Stellen sich am Anfang nochmal vor. Ich habe mich ja letztes Mal nur mich vorgestellt. Deswegen dachte ich, stelle ich jetzt nicht mal dich vor und du machst das andersrum. Ja. Aber ist ja auch ein bisschen egal. Es steht ja eigentlich im Namen, es ist der LK.
Wir gewöhnen uns das jetzt an. Also ich stelle dich vor, du bist der Sohn von Christopher Lombert, Lars Lombert.
So ist es.
Ich finde es sowieso, es ist ja wahnsinnig albern, weil ich dich off-mic ja nicht mit deinem Künstlernamen anspreche.
Ja, das
und
stimmt.
Ich muss sagen, ich fremdel immer ein bisschen.
Macht ja
damit.
Keiner, eigentlich.
Ja? Ja.
Also ich erschrecke mich immer, wenn ich als Lambert angesprochen werde. Aber es passiert hin und wieder. Leute kennen mich teilweise ja auch nur als Lambert. Ja. Also so aus dem Kontext, so, die man dann halt über das Musikmachen in der Zeit jetzt irgendwie kennengelernt hat. Und dann sprechen die mich halt so an und so, und dann, ja, fühle ich mich mal gar nicht angesprochen.
Ja, kann ich verstehen. Ist ja auch ein bisschen weird.
Ja, ist ein bisschen merkwürdig. Aber was will man machen? Ich bin nun mal Künstler.
Alles für die Kunst.
Alles für die Kunst.
Die Diktatur der Kunst. Auch in der Namensgebung.
Ja, genau. So. Wir sind auf einer neuen Plattform, Riverside. Erzählt uns doch mal, jetzt sind ja viele Podcaster auch unter unseren Hörern. Habt ihr mit guter Erfahrung oder was? Irgendwie, ich bin da noch nach wie vor skeptisch, genauso wie mit der letzten, ich weiß nicht so richtig. So,
mit der Muse-Sessions. Ja. Aber wir arbeiten uns hier einmal durch. Jetzt das große Jahr der Suche.
Ja, jetzt ruft Sven Hasenjäger an, ja. Dann gebe ich euch, jetzt gehe ich nicht ran.
Okay. Ja.
Du hörst dich selber auch nie, wenn du mit podcastest?
Nee, never.
Okay, dann mache ich das jetzt auch so. Du bist mein Vorbild.
Ich weiß es nicht. Joe Rogan sagt, er macht das, dass sie sich selber hören, weil man dann nicht übereinander talkt.
Ja, genau.
Ich weiß nicht, ob das stimmt.
Fällst mir schon recht oft ins Wort.
Ja, ich fall jedem ins Wort. Ich fall auch mir selber ins Wort. Das ist ein Problem.
Ja.
Großes Problem.
Naja.
Also,
okay.
Cut.
So. Weiter geht's.
Was geht ab?
Ich war gerade auf Sardinien.
Ja.
Das war sehr schön. Ich hatte ein Solokonzert da gespielt und etwas Zeit dort verbracht. Wurde rumgefahren. Mir wurden Land und Leute präsentiert. Alles sehr schön. Ich war ja schon mal vor 12 Jahren da, um mal Videos zu drehen und so. Und jetzt das erste Mal für ein Konzert allerdings. Und da war es so, ich habe dieses Konzert gespielt draußen. Alles wirklich sehr schön. Und ich will jetzt ja mich wirklich sehr vorsichtig diesem Thema nähern, weil das soll ja jetzt nicht so rüberkommen, als würde ich keine Kinder mögen. Ich liebe Kinder. Wir alle lieben Kinder.
Ja. Natürlich. Kinder statt Rinder.
Genau. Also ich habe dieses Konzert gespielt und während ich spielte, tauchten so mehrere kleine Kinder vor der Bühne auf, die da auch spielten. Und
aber kein Kinder, Klavier.
Kein Klavier, nicht? Sondern halt so rumliefen und dann immer zu ihrer Mama rüberriefen und so, hier, guck mal. Also ich meine, Bambini halt, ich habe nicht so viel verstanden.
Ja.
Aber diese Kinderstimmen liegen ja extrem in den Frequenzen eines Klaviers. Muss man ja sagen, sie hat anderes als so ein Gemurmel von Erwachsenen. So, also Kinderstimmen sind ja wirklich krasse.
Das Schönste, was es gibt, wolltest du das sagen?
Es liegt ja wirklich einfach extrem in der Mitte, quasi da, wo du am meisten beschäftigt bist, bei der Bearbeitung des Klaviers, genau da liegen ja eigentlich Kinderstimmen. So.
Ja.
Und es ist einfach extrem anstrengend, so dagegen anzuspielen. Und vor allem, es war ein Solokonzert, wenn wir jetzt zu dritt gewesen wären, so, dann hätten wir einfach laut machen können und so. Aber es ist ja nun einfach sehr konzertant, einfach Klavier, es wurde recht laut verstärkt sogar. Also, damit man es draußen beschallen konnte. Aber trotzdem, das hat die Kinder natürlich nur dazu animiert, noch lauter zu sein.
Mhm.
Und da wollte ich dich mal dazu fragen, wie stehst denn du dazu eigentlich? Also ich meine, das ist ja nun etwas, was ja nun auf so einem normalen klassischen Konzert jetzt nicht passieren würde. Also da würden die Eltern ja wissen, ja, hier benimmt man sich, hier bringt man vielleicht sogar gar keine Kinder mit. Aber bei so einem Hybrid wie Lambert, das ist, glaube ich, irgendwie okay. Also ich habe das immer mal wieder irgendwie gehabt, dass so Leute dachten, ah, das ist ja irgendwie lockerer und so. Und da kann man aber die Kinder mitbringen und können auch ein bisschen rumlaufen und so. Und es gibt ja jetzt so zwei Positionen. Zum einen, die geht gar nicht. Diese Kinder müssen erzogen werden. So, ja. Die sollen sich gefälligst zurückhalten. Ich habe ja wichtige Dinge zu tun. Ich muss mich konzentrieren. Ist ja auch ein bisschen wahr. Also es lenkt halt einfach ab. Und die andere ist so, ja, warum sollte man es jetzt den Eltern verbieten, auf solche Konzerte zu gehen, nur weil sie Kinder haben? Wie stehst du denn dazu?
Na, den Eltern verbietet man es ja nicht, sondern den Kindern.
Ja, oder? Ja, genau. Aber die Eltern können ja eventuell gar nicht kommen, weil wenn sie dann, ne, wir haben vielleicht keinen Babysitter oder so. Also man sagt dann ja so, ja, warum sollte ich jetzt solche Angebote nicht mehr wahrnehmen, nur weil ich Kinder habe, und warum sollte ich jetzt irgendwie ganz viel Geld zusätzlich noch für das Konzertticket, noch für einen Babysitter ausgeben und so. Ich nehme einfach meine Kinder mit, ist doch irgendwie, das muss doch gesellschaftlich akzeptiert sein.
Naja, ich näher mich mal von der Seite. Wir sagen ja, hohe Priorität beim Konzertieren hat die Performance auf einer Bühne, nicht gestört wird, beziehungsweise die Performenden. Ja. Das betrifft sowohl die Espresso-Maschine im Gastrobereich einer Venue, eines Konzertraumes. Das betrifft auch so Heckler oder irgendwelche Besowskis, die irgendwas reinbrüllen.
Ja, ja.
Wieso machen wir jetzt für Kinder eine Ausnahme?
Ja, weiß ich nicht. Weil man nicht will, dass halt, weil wir brauchen ja Kinder. Also, es werden ja immer weniger gemacht davon. Es müsste ja mehr gemacht werden, und deswegen sollte man das ja so niedrigschwellig wie möglich machen, gesellschaftlich, und Leute, die sich dafür entscheiden, jetzt diese Kinder zu produzieren, nicht ausschließen. Sondern sollte es halt sagen, so, nee, ihr könnt euer Leben weiterleben und könnt auch auf Konzerte gehen und so, und das ist alles kein Problem. Also so, das wäre jetzt so das Gegenargument, was mir einfallen würde. So, weil es ist ja wirklich so, wenn du Kinder hast, du bist ja sowieso schon per se dann aus vielen gesellschaftlichen Dingen dann auch erstmal ausgeflossen, oder also ich weiß, was das angeht, wir haben eine Folge über Kinder gemacht, über Kinder haben als Musiker und so, das können ja alle nochmal nachhören, was
wie schlimm das ist.
Was man da so für Erfahrungen gemacht hat, auf jeden Fall. Ja. Und naja, gut, das ist jetzt aber ja was anderes, und genau, diese beiden Pole stehen sich ja so ein bisschen gegenüber. Also ich könnte jetzt auch schwer ein Kinderverbot auf Lambert-Konzerten aussprechen, so.
Ja, ist vielleicht aber auch ein bisschen Aufgabe des Veranstaltenden.
Ja, oder des Erziehenden. Halt die Kinder, die du mitbringst, dann halt dementsprechend zu erziehen, dass sie gefälligst die Klappe halten.
Naja gut, also ich bin ja eigentlich Fan davon, dass es in der Gesellschaft bestimmte Räume gibt für bestimmte Menschen, Gruppen, Interessen, keine Ahnung. Also das Fitnessstudio ist ein bestimmter Raum, das Schwimmbad, die Sauna, das Fußballstadion und auch das Konzert gehört dazu. Und da gibt es dann eigene Codes und Regeln, wie man sich vielleicht benimmt.
Ja.
Also keine Ahnung, jetzt im Fitnessstudio, da benutzt man zum Beispiel ein Handtuch auf die Hantelbank. Das hat einerseits die Funktion, dass das vielleicht nicht so verschwitzt ist. Und das ist auch so eine Art Markierung. Achtung, ich bin an dieser Hantelbank. Das sind so Codes.
Genau. Ja, ja, gut, aber Kinder haben die ja nicht. Also Kinder sind ja Kinder. Also das gilt ja jetzt für Leute, die so ein Reflexionsvermögen auch haben. Das haben Kinder
Genau. Nee, genau, aber ich würde ja mal weitermachen. Konzert ist jetzt ein Ort, wo Menschen auf eine bestimmte Art und Weise einer musikalischen Darbietung lauschen. Und das kann ja verschieden aussehen. Das kann gehen von, es ist ein Metal-Konzert, wo was die Leute gegrölt werden und dann so ihre Metkrüge gegeneinander schlagen und ihre Köpfe aneinander hauen.
Ja.
Bis hin zu einem Klassikkonzert, wo man sagt, wir klatschen jetzt zwischen den Sätzen nicht, und wenn gehustet wird, dann geht man raus oder sowas. Wieso sollten Kinder jetzt sich in all diesen Räumen, nur weil ihre Eltern gerne in diesen Räumen stattfinden, sollten die Kinder da dabei sein? Und wenn sie dabei sind, warum sollten die sich dann wiederum benehmen dürfen, wie sie wollen?
Andersherum ist halt die Frage, wieso sollten Eltern, die also Kinder haben, nur weil sie halt Kinder haben, die vielleicht nicht in der Lage sind, diesen gesellschaftlichen Codes zu entsprechen, nicht auf Konzerte gehen dürfen?
Warum sollten sie?
Ja, weil alle das dürfen.
Wir sind aber hier nicht im Wünschdierland. Also wenn deine Kinder nicht in der Lage sind, den jetzt nicht beim Lambert unter das Klavier zu klettern beim Konzert, und der kann seine Arbeit nicht ausführen, warum sollte dann, die dürfen ja ganz viele andere tolle Sachen machen, die Eltern dann. Die haben ja auch dann Zugang zu anderen Räumen.
Spielplätze zum Beispiel.
Spielplatz. Unter meinem Bandkonzert, Kinderoper, Kasperle-Theater. Das sind ja Miniatur Wunderland. Das sind ja Hagenbecks Tierpark. Das sind ja alles ganz tolle Orte.
Ja, wo es tatsächlich dann, ja, komisch ist, wenn ältere Männer ohne Kinder auf einmal auf den Spielplatz gehen.
Aha, da hast du es ja. Genau. Ja. Es ist ja nichts, also Ich finde, so einen komischen Sozialismus auszurufen, dass jeder in jeden Raum darf und sich da benehmen kann, wie er möchte, weiß ich nicht.
Das ist Sozialismus. Okay, aber bei dir ist aber was los. Da wird aber geackert.
Ja, warte, ich mach mal im Nebenzimmer auch die Fenster zu. Warte, wir machen kurz einen kleinen Schnitt.
Ja.
Hallo, hier bin ich wieder. Hi. Also, ja, sag dein Hot Topic.
Hot Take. Ich habe auch gedacht, ich weiß nicht, wie ich mich da jetzt gesellschaftlich zu positionieren soll. Mich unentschieden. Aber auf persönlicher Ebene ist halt einfach super nervig. Muss man wirklich sagen. Also ja. Meine Arbeit ist gestört dadurch. Es ist halt einfach, ich denke halt so, ja, es ist schon interessant, dass man halt so denkt, bei so einem Konzert, wo es ja einfach genau, es ist einfach auch anstrengend und auch erfordert Konzentration, selbst wenn es halt so ein bisschen popkultureller rüberkommt als eine Performance in der Philharmonie, wo Chopin dargeboten wird, so. Aber letztlich ist die Arbeit, würde ich sagen, die gleiche. Auf jeden Fall erfordert es eine ähnliche Konzentration. Und da ist es ja vollkommen klar, also bei so einer Performance würde man sie nicht mit hinbringen, so. Das wäre unangebracht, das Publikum würde sich angucken und fände es auch alles unangebracht. Und da ist es jetzt bei so einer Performance, die ich dann liefere, ist es so, ja, ich glaube, die meisten Leute sind auch genervt, aber manche wollen es halt auch irgendwie ganz süß finden oder wollen dann halt auch so eine Haltung an den Tag legen, wie die, die ich gerade eben angedeutet habe, so, ja, warum sollte man das denen jetzt verbieten? Aber eigentlich, muss man wirklich sagen, sind alle gestört. So, ja, also der Zuhörende wie der Performende, sie sind alle eigentlich gestört durch diesen unglaublichen Lärm, den die machen. Diese Biester.
Ja, aber das ist, ich finde auch so, also so eine komische, aufgesetzte Kinderfreundlichkeit, das ist ja auch gelogen. Weil es geht hier ja nicht um entweder oder, entweder Kinder müssen draußen bleiben oder sich benehmen, wie sie wollen, ist ja Quatsch. Also wenn der Säugling in der Nachbarswohnung nachts plärrt, ist dann irgendwie eine Beschwerde gerechtfertigt? Nein, wahrscheinlich nicht, weil Leute irgendwo ihr Kind aufziehen müssen. Ja, nee. Aber wenn das Kind in der Wohnung über mir um 6 Uhr morgens Trampolin springt, könnte das ein Grund sein zu sagen, hey, mach mal besser nicht? Ich würde sagen, ja.
Nee, rechtlich hast du da keine Chance.
Ja,
also
aber
kannst du nur gut, auf menschlicher Ebene argumentieren.
Ja, aber du argumentierst ja die ganze Zeit so rechtlich oder entweder oder sollten wir nicht oder ist die Gesellschaft den Eltern irgendwas schuldig? Es geht mir so ein bisschen um auch die einfachen Regeln der Rücksichtnahme im Zusammenleben. Da brauche ich auch irgendwie keine Gesetze für, sondern einfach so ein bisschen Sensibilität dafür. Ja. Also keine Ahnung. Ja, wenn du halt um 6 Uhr morgens Trampolin springen musst, dann ist das vielleicht nicht so eine gute Idee. Weil das irgendwie ultra nervig ist. Wenn du halt irgendwie dann als Kind mal auf die Schnauze fällst oder irgendwie mal kreischt, dann ist das vielleicht nicht so schlimm.
Ja, kannst du auch.
Und
ja, warte, ich will kurz darauf eingehen. Nee. Das stimmt, es ist.
Nein.
Also Trampolin muss ja nicht sein, aber ich kenne ja unsere Pappenheimer Nachbarn. Also da sind ja auch wirklich dann Leute dabei, die sich halt einfach gestört fühlen durch Kinderlärm und so. Und da kann man die Gegenposition einnehmen, ja, wenn du nicht willst, dass du halt deine Nachbarn hörst und Kinder, du kannst die nicht dahingehend kontrollieren, das verlangt dir auch keiner ab. Auf rechtlicher Seite bist du da total geschützt, was Kinderlärm zum Beispiel angeht, weil die müssen sich nun mal bewegen. Ja. Da kannst du halt die Gegenfrage stellen und sagen, ja, vielleicht ist das nicht der richtige Ort zum Wohnen für dich, wenn du dich so leicht gestört fühlst, nur weil ein Kind mal irgendwie durch die Gegend läuft. Also es ist halt so die Gegenposition.
Meinetwegen. Und wenn die Kinder unter das Klavier krabbeln müssen, beim Konzert, weiß ich nicht. Du bist vielleicht rechtlich auch abgesichert oder so. Aber es geht ja mehr so ein bisschen um Rücksichtnahme.
Ja, genau. Also sie waren nicht unterm Klavier, aber sie waren sehr nah dran und sind auch immer wieder vorgelaufen, haben laut gerufen dann zu ihrer Mama rüber. Guck mal hier.
Aber was war denn, wo hast du da gespielt, dass das so ein völliges Chaos ist?
Ja, wenn die Italiener was organisieren, ich sag mal, es läuft ein bisschen anders. Also als wir das hier in Nordeuropa gewohnt sind. So. Also das war draußen bei irgendeinem Aquädukt, was irgendwie 4000 Jahre alt war. Es war sehr schön, das wurde dann so angestrahlt und so, das haben sie gut hinbekommen. Und
hast du heute schon ans Römische Reich gedacht?
Ja, das wollte ich dich auch fragen. Also das passiert mir natürlich öfter.
Ja.
Da wurden dann die Sitze über das ganze Gelände da verteilt und so. Es war alles so ein bisschen so hippie-esque, sag ich mal. So, also von der ganzen Aufbereitung merkte man so, ja, es gab keine Toiletten, da musste man ganz woanders hin, das Gelände erst wieder verlassen und so. Und es gab irgendwo Getränke, aber und dann wurden diese Sitze wurden so verteilt, dass es auch vollkommen klar war, nee, das soll hier jetzt nicht so klassisches konzertmäßig sein, so, sondern es sollte so ein bisschen anders sein. Aber genau, ich würde auch mal sagen, ja, wurde auch nicht so viel jetzt Wert auf sowas gelegt, so, sondern es ging eher darum, dass es überhaupt passiert und so. Das ist ja auch okay. In Ordnung. Und es ist ja auch, es gehört ja auch einiges dazu, überhaupt da erstmal ein Klavier hinzubringen oder einen Flügel in dieses unwirtsame Gelände und so. Das ist ja auch irgendwie eine Aufgabe, wo ich sagen würde, das haben die schon gut gemacht. Aber genau, also da besteht schon ein Unterschied zu so Festivalorganisationen in Nordeuropa und Südeuropa, ja, würde ich sagen. Also das ist schon, da bin ich auch nicht der Einzige, der das sagt. Das ist so ein bisschen anders.
Okay, und also vielleicht auch das und Problem vielleicht mit Italienern. Ja, ja.
Nee, okay, nee, überhaupt nicht. Das ist ja, das Schönste. Ja, ja. Das ist das schönste Land überhaupt, das schönste Reiseland.
Ja.
Und die Leute immer nett und Mangiare, Mangiare. Also da wirst du ja auch entlohnt auf der Seite. Das passiert in Nordeuropa zum Beispiel nicht. Wenn du da tourst, kriegst du immer schlechtes Essen. Nur der Kühlschrank ist halt immer voll.
Hast du denn mit deinen Gören, hast du dich da mal geschämt, wenn ihr irgendwo wart zusammen bei einem Konzert und du dachtest, oh, die sind jetzt aber ganz schön präpotent frechforsch hier und ich hätte die eigentlich lieber ein bisschen ruhiger, aber...
Die haben wir natürlich dementsprechend geschult, dass selbst wenn sie sich langweilen, das nicht allzu laut zum Ausdruck bringen. Wobei es einmal so war, dass meine Tochter sehr, sehr laut gegähnt hat. Bei einer sehr, sehr leisen Stelle im Konzert hat sie sehr, sehr laut gegähnt, was einen Lacher im Publikum provoziert hat, der natürlich auch der Performance zuträglich war. Aber das war's. So, nee, genau. Deswegen, die sind natürlich gebrieft. Kommen natürlich auch aus dem entsprechenden Bildungsbürgerhaushalt, wo klar ist, wie man sich zu verhalten hat, selbst wenn man sich langweilt. Also gut,
ja genau, okay, das war, ist jetzt natürlich so ein bisschen flapsig gesagt, aber das heißt, du hast in deiner Erziehung da Wert drauf gelegt, dass deine Kinder lernen, sich in bestimmten Räumen auf eine bestimmte Art zu verhalten.
Das passiert nicht aktiv, ne, sondern wahrscheinlich einfach dadurch, dass sie diese Codes einfach mitbekommen und irgendwie.
Also du hast sie nie angepscht?
Nee.
Kann das haben die alles ganz von selber gelernt, dass man auf dem Konzert nicht unter das Klavier klettert.
Ja. Nee,
das ist ja so ein bisschen die Frage. Ist das jetzt also?
Also, naja, wir hatten gerade vorhin mal über so eine Hochzeit geredet, wo meine Tochter sehr klein war, wo sie dann tatsächlich auch in der Kirche so ein bisschen rumgekrabbelt ist. Aber ab dem Zeitpunkt, wo sie laut geworden ist, ist, glaube ich, meine Frau auch mit ihr dann rausgegangen.
Ja.
Aber genau, wurde schon so geguckt, oh, die krabbelt da irgendwie Richtung Podest und so, wo eigentlich andere Leute gerade die Aufmerksamkeit hat und war aber nicht laut und so. Und da wurde schon so ein bisschen geguckt, man hat schon gemerkt, so gesellschaftlich ist das schon eigentlich nicht gewollt. Dabei hat es jetzt keine akustische Störung verursacht. So. Ja, also gut. Kinder sollen irgendwie nicht zu, ist ja schon auch so, die sollen irgendwie nicht zu sehr da sein. Die sollen so, sich so im Hintergrund verhalten und so. Und das natürlich gegen jegliche Natur.
Ja, ich finde, es ist so ein bisschen, also was mir so ein bisschen auffällt, jetzt wenn ich drüber nachdenke. Also ja. Wenn ich jetzt in einem Konzert bin und alle sitzen ruhig da, nur das Kind plärrt, würde ich sagen, da vielleicht mal erzieherisch eingreifen. Oder sonst Seku. Ja. Hausverbot. Wenn du jetzt sagst, diese ganze Veranstaltung war so ein bisschen hippiemäßig und wir stellen uns alle vor, Sardinien, die Pasta wird im Parmesan-Käse geschwenkt, da werden die Spritzgetränke zubereitet, überall Pupidipapi, es wird Buhl gespielt und Springseil gehüpft und so. Dann kann ich natürlich verstehen, wenn sich die Erwachsenen jetzt da nicht besonders konzertant benehmen, dass auch die Kinder da vielleicht so eine kleine Fiesta Grande machen noch. Wie würdest du das beschreiben? War das da so? Also wenn du sagst, es ist
alles so ein bisschen... Italiener ja nicht unterstellen, dass die generell ihre Kinder nicht im Griff haben.
Nein, die Veranstaltung, auf der du gespielt hast, ich bin ja gar nicht so absolute Superlative.
Ich würde sagen, guck mal, ich würde sagen, und das meine ich ja eben, die gleichen Eltern, die diese Kinder erziehen, die würden ja nicht mit den Kindern jetzt auf ein normales, in Anführungsstrichen, klassisches Konzert gehen. So, und oder beziehungsweise würden die ja schon dafür sorgen, dass da derartiges Verhalten nicht so zu Trage tritt. Das würden sie doch eher kontrollieren. So, also deswegen, ich glaube, es gibt schon ein Gefühl für diese Codes. Aber ich habe das schon mitbekommen, so als ich angefangen habe, irgendwie diese Konzerte zu spielen, schon vor über 10 Jahren, dass das halt immer mal wieder vorkam, dass halt Eltern mit den kleinsten Säuglingen auch zum Konzert kamen und so. Und da würde ich denen einfach mal unterstellen, ja, ich kann schon den Impuls verstehen, aber das würdet ihr ja nie machen, wenn Evgeny Kissin jetzt ankommt und Rachmaninov spielt. So, das ist doch wie etwas, was man diesen Klassik-Pop-Hybriden so unterstellt, dass das da irgendwie schon möglich ist. Also, ne?
Und hast du mal überlegt, das selber zu artikulieren?
Ja, ich habe das natürlich während des Konzertes überlegt, ob ich da irgendwie so eine ironische Brechung reinbringen kann oder irgendwas zu sagen kann bei den Ansagen und so. Und mir ist einfach kein Weg eingefallen, wo das nicht unsympathisch rübergekommen wäre. Deswegen
ich glaube, das, man würde dann vielleicht Bambini, Pianissimo, por favore. Oder so Silenzio. Das würde man, sag ich, so sagen. Ja, ich glaube, die sind natürlich ganz froh bei so einem leisen Konzert, weil die Kinder dann nicht diese Bauarbeiter-Dinger aufhaben müssen. Ne? Man sieht ja immer viel so auf Konzerten, dass die Kinder dann so diese Kopfhörer haben. Hattest du auch sowas für deine Kinder früher?
Ja.
So Kopfhörer? Hm? Ja, also diese Dämpfer?
Ja. Für so lautere Konzerte, ja.
Ja. Wenn ihr mal wieder bei Manowar wart mit der ganzen Familie. Ja,
klar.
Okay. Jetzt sind es halt die Kinder. Es gibt halt ein grundsätzliches Problem mit leiser Musik, habe ich hier auch schon öfter gesagt. Das Gute an Rockmusik oder lauter Popmusik mit Schlagzeug und allem ist halt, dass man vom Publikum nicht so gestört wird. Also da haben wir
so alle. Ich habe euch in dem Moment sehr vermisst. Ich hätte lieber jetzt mit einem Trio hier gespielt, so. Ich will mich jetzt nicht über das Konzert, es war letztlich schön und die Leute waren wohlwollend. Ich will jetzt nicht sagen, das war ein schlechtes Konzert oder so. Es war schön und es war die ganze Erfahrung da war super. So, aber genau, aber ich habe trotzdem in dem Moment, wo mich die Kinder mit dem Lärm halt bei der Performance gestört, habe ich gedacht, so, oh ja, dann hätte ich auch die Möglichkeit, lieber richtig reinzubangen und irgendwie, das hat man so richtig, eigentlich Rockshow machen
können. Ja. Keine Ahnung, es gibt ja spezielle Angebote für Kinder. Also, und ich bin ja selber, also ich weiß nicht, da spreche ich selten hier drüber, aber ich bin ja involviert, ich bin ja der, wie sagt man, der musikalische Leiter, der unter meinem Bett Live-Umsetzung von diesen Kinderkonzerten, warst du auch schon mal, ne? Auch mit deinen Gören.
Ja.
Und das ist ja zum Beispiel Konzert, das sind so, die sind dann immer nachmittags, die sind dann auch für Kinder.
Ja.
Und da können die auch sich so ein bisschen also da ist die Ansprache natürlich ein bisschen anders und da können die sich aber auch natürlich so ein bisschen anders bewegen in so Räumen. Und genau. Ich habe
ein Schlagzeug.
Genau, das ist auch ein Schlagzeug. Und aber interessant ist auch, ich habe auch schon live gespielt, zum Beispiel, ich habe vor 2 Jahren oder 3 Jahren, 23 im Winter, habe ich doch in Lübeck mal irgendwie 32 Vorstellungen die Gangster-Oma so ein Weihnachtsmärchen gespielt.
Mhm.
Weihnachtsmärchen, das ist ja so ein Theaterangebot, wo dann meistens im Dezember sehr, sehr viele Vorstellungen, auch speziell für Schulklassen und so gemacht werden.
Ja.
Und da sitzen die ja aber auch in so einem Theaterraum, da gibt es auf jeden Fall auch Publikumsreaktionen und so. Ich merke nur da auch, weil das natürlich auch für Kinder ist wahrscheinlich oder die auf jeden Fall irgendwie abholt, dass die da schon meistens sehr genau wissen, wie man sich benimmt.
Ja.
Also natürlich gibt's da und Klatsch und Lach und solche Reaktionen. Aber die meiste Zeit sitzen die da eigentlich konzentriert und gucken sich das Stück an. Da ist ja auch die Frage, was hat das Kind davon, beim Lambert-Konzert zu sein?
Ja.
Ist dann nämlich eben, es ist ja eben doch für die Eltern.
Es ist schon für die Eltern. Ich habe auch gedacht, die Kinder, wahrscheinlich, die haben da gerade vielleicht ja so sprechen gelernt und waren so zwischen 3 und 5, würde ich sagen. Und das ist ja so die Zeit, wo du halt auch so deine ersten Erinnerungen hast überhaupt. Und stell dir mal vor, das ist deine erste Erinnerung, dass du draußen irgendwie unterwegs bist und irgend so ein maskierter Typ spielt irgendwie Klavier. Dann wird doch später der Therapeut sagen, so irgendwie, was ist ihre erste Erinnerung? Und dann sagt man so, ja, irgendwie hat so draußen so ein maskierter Typ gespielt. Meinst du, das kann nur ein Traum gewesen sein. So bei so einem Aquädukt.
Ja. Für die völlig normal.
Ja.
Also weiß ich nicht genau. Also da wäre die Gegenposition auch, ist wahrscheinlich auch cool, Kindern irgendwie Sachen zu zeigen, die jetzt nicht nur super kindlich sind oder sowas, ne?
Ja, genau. Also warum sollte man Kindern nur Dinge zeigen, die auf sie zugeschnitten sind und so? Das, ich meine, wir haben ja auch schon mal über Conny geredet und so. Dann irgendwann fängst du an, halt dich selber ja nur noch mit so einem Blödsinn zu beschäftigen und dann da hast du halt auch als erziehende Person keinen Bock drauf.
Ja, also aber das ist halt sehr interessant, wie sich da vielleicht auch was verändert hat über Jahre mit diesem Kindgerechten. Also meine Mutter war bei Zeiten so ein totaler Filmgeek.
Ja.
Und natürlich, also ich habe auch ferngeguckt als Kind. Wir hatten ja nichts, als Sendung mit der Maus, Hallo Spencer, Sesamstraße, auch, glaube ich, so Astrid Lindgren-Filme oder sowas, also so Kinderkram. Aber meine Mutter fand das zum Beispiel auch pädagogisch wertvoll, mir im kleinsten Alter so Hitchcock-Krimis zu zeigen.
Ja, genau. Hat doch was gebracht, oder nicht?
Hat mich wahrscheinlich völlig traumatisiert. Ja. Ich habe bis heute auch Angst vor Vögeln. Nein, keine Ahnung. Ich als kleiner Junge fand natürlich auch so dann so Ritter und sowas gut. Und dann hat meine Mutter gedacht, ah ja, dann können wir ja so Samurai-Filme von Akira Kurosawa, die kann ja mein Sohn gucken. Ja. So schlechter Filme, wo sich irgendwelche Samurais zerhacken gegenseitig. Ja. Aber weil das ja so ein japanischer Autorenfilm ist, kann man das ja auch einem Sechsjährigen zeigen. Ja. Also so war das damals.
Ja, aber letztlich ist es schon so, dass das auch tatsächlich etwas bringt. Also den Kindern halt das beizubringen oder das nahezulegen, was einem selber Spaß macht. Dann hast du einfach langfristig selber was davon. Ich habe meinen Kindern natürlich auch Schach beigebracht und macht natürlich dann mehr Bock, als mit denen Mensch ärgerlich zu spielen. Ja. Oder Tischtennis, das sind Gegner, die sind ernst zu nehmen. So, das macht natürlich mehr Bock, wenn du die dahingehend erziehst, weil es sich halt selber interessiert. So, und dann hast du auch ein so verbindendes Element, als wenn du halt dein Leben lang Conny-Bücher vorliest.
Ja gut, ja, wahrscheinlich. Ja. Also falls meine Mutter zuhören sollte, also ich würde jederzeit wieder die Vögel gucken. Ich fand es nicht schlimm.
Ja, ist doch, also, ich glaube auch, es hat dir gut getan.
Ja.
Habe ich allerdings auch recht früh gesehen, die Vögel. Also ja. Auch bevor ich 10 war auf jeden Fall.
Komischerweise ein Film, den meine Eltern mir auch relativ früh irgendwie mitgucken haben lassen. Das ist ganz interessant, glaube ich, in so einer Entwicklungspsychologie, der mich wirklich irgendwie verstört hat. War dieser Polanski-Film Tanz der Vampire.
Ja.
Kennst du den? Weil das ist ja eher so eine Klamotte, also ja, genau. so eine Vampirkomödie. Den habe ich aber, glaube ich, tatsächlich in einem Alter geguckt, wo ich noch nicht in der Lage war, das Komödiantische zu abstrahieren.
Okay, ja.
Und das ist, also interessanterweise fand ich das, glaube ich, schlimmer als die Vögel. So ganz interessant, dass man da solche Sachen
dann noch nicht checkt.
Das ist nicht ja checkt, genau.
Albern ist so, ja, genau.
Ja. Genau.
Ja. Gut. Also, wir lösen das Problem nicht ganz, aber ich wollte es mal so in den Raum werfen.
Ja. Ja,
auch für alle Leute, die halt darüber nachdenken, ihre Kinder aufs Lambert-Konzert mitzubringen, die natürlich immer herzlich willkommen sind. Aber ja, man muss wirklich sagen, Kinderlärm ist laut. So, hält gegen eine gute PA auch ganz gut mit und ist genau in der Frequenz, wo man halt eigentlich gerade seine Konzentration drauf richtet und so. Das ist eine Herausforderung für die ausübenden Musiker, dagegen zu halten, also ja, bei so akustisch basierter Musik. Das muss man wirklich so sagen. Das ist nicht so, dass man sagt, ach, ist egal, stört mich jetzt nicht. Würde ich natürlich danach denen sagen, weil ich nicht unsympathisch rüberkommen würde, aber jetzt so unter uns, unter vier, ja, so ja, wo keiner zuhört, muss man wirklich ja sagen, es ist wirklich anstrengend. So.
Ja, also liebe Neoklassik-Freaks, kriegt eure Belger in den Griff. darum wollen wir euch bitten. Ich wohne ja übrigens hier, bei mir im Hinterhof ist ja eine Kita.
Oh ja, es ist so anstrengend da. Ich war ja schon mal oft bei dir öfter und habe da gepennt ja und so. Wenn die da morgens dann ihre Kinder ausführen und da hinten, es ist so laut, es ist so
krass. Es ist halt wirklich im Sommer krass, weil die da sind, die ja quasi von, sind die, nein, wie lange ist so eine Kita auf? Also von 7 bis 19 Uhr, keine Ahnung. Sind die halt durchgehend im Garten und manchmal stehe ich auf dem Balkon und rauche und was ist, ich will irgendwie irgendwas mit dem Telefon hören oder sowas und dann frage ich mich, warum verstehe ich das so schlecht? Weil tatsächlich, also diese Kinderfrequenzen, die haben sich tatsächlich doch schon so, da habe ich wahrscheinlich so ein leichtes Frequenzloch in den Ohren, nur wenn die dann andere Sachen maskieren, dann merke ich immer so, ah ja, klar, doch ganz schön laut.
Ja.
Aber es gibt doch nichts Schöneres als Kinderstimme, es ist doch der Gesang der Engel.
Auf jeden Fall.
Das beflügelt doch, oder?
Ja, lieben wir, ist ja klar. Ja, Respekt auch an, also wie gesagt, diesen Lärm in seinem Arbeitsumfeld jeden Tag zu ertragen. Also Respekt an die Leute, die in der Kita arbeiten. Das ist wirklich absoluter Wahnsinn, finde ich. oder in der Schule ja auch. Aber also was den Lärm angeht, finde ich, ich glaube, dass in der Schule wahrscheinlich sogar noch mehr sein könnte, weil es ja oft auch noch größere Gruppen sind, man eigentlich noch mehr aufeinander hockt so. Aber halt die Frequenzen, ne? Diese Frequenzen der Kinder, das ist schon was sehr Spezielles, der zwischen so 3 und 5 und so, was die da abfeuern können in diesem Frequenzspektrum, das ist schon echt der Wahnsinn.
Also und dann wird es ja noch schlimmer, wenn man Kindern dann Musikinstrumente noch in die Hand gibt. Mhm. Also ich kann mich erinnern, also der Musikunterricht bei mir in der Mittelstufe, das war wirklich absolutes Chaos.
Nee, habe ich als total wichtig für mich in Erinnerung. Und
kann
auch sein, dass es auch Chaos war, aber das war für mich das Schönste eigentlich, Musikunterricht in der Mittelstufe. Konnte man alle Instrumente ausprobieren, irgendwie ein bisschen zusammenspielen und Popsongs spielen und so. Ich fand das super. Also ja, war wahrscheinlich auch laut, aber es war mir egal, weil ich habe ja einen Lärm mitgemacht dann. So, keine Ahnung.
Ich kann mich nur erinnern, das lag vielleicht an meiner Klasse und am Lehrer, dass eigentlich der Mittelstufen Musikunterricht eigentlich nur aus einer permanenten Disziplinierung der Klasse bestand. Hm. Also ich glaube aber auch, ehrlich gesagt, ich traue dem Lehrer auch nicht so ganz über den Weg. Schöne Grüße, Herr K.
Ah, er ist das, ja, den kenne ich da auch noch. Den ich später dann auch mal.
Ja, genau. Aber du hattest ja auch einen Herr K. Herrn Kagel, den Big Band Leiter.
Ja.
Der konnte auch sehr laut Trompete spielen.
Ja, muss man sagen.
Also der konnte ja alles wegfetzen mit seiner Trompete, dann war Ruhe in der Klasse wahrscheinlich.
Ja, aber was war das denn eigentlich für ein Impuls? Die Trompete, die ja sowieso das lauteste Instrument überhaupt ist. Also du kannst ja eigentlich eine Trompete wirklich in einem großen Raum in einer Band, ich habe neulich berichtet von diesem Konzert von Bright Eyes, wo halt eine laute Band spielt im Huxleys und so, und du kannst eigentlich eine Trompete akustisch dagegen setzen und du hörst sie trotzdem noch. So.
Ja.
Und was ist denn das dann für ein Impuls dieser Trompete, die sowieso schon die lauteste ist, dann noch so eine Verstärkung einzubauen, die halt das Ganze nochmal ums Zehnfache übertrifft.
Hol uns mal ab, was war los?
Naja, Herr Kagel hatte doch irgendwie so ein Pickup-System für seine Trompete, die halt das lauteste Instrument, nämlich seine Trompete, dann nochmal ums Zehnfachste nochmal verstärkte. So, was steckt da für ein Impuls dahinter? Also hat er das Gefühl, die Trompete ist doch zu leise, oder?
Ja, also weil man es kann wahrscheinlich. Ist das nicht
wahrscheinlich, so, weil es geht, ist eigentlich so ein technisches Interesse.
Das hat auch Miles Davis auch mal gehabt zwischendurch.
Ja?
So ein Tour in dieser Bitches Brew Zeit. Und dann
aber war da hat er auch schon Stadion gespielt, oder nicht?
An der ja gut, aber ich meine, also der Musikraum der Gesamtschule Eppendorf ist ja fast ein Stadion, oder? Sehr hohe Decken.
Sehr hohe Decken, da passen bestimmt, ich meine, das war ja auch eine Aula, da passen bestimmt stehenderweise 400, 500 Leute rein, würde ich sagen.
Meinst du?
Also aus meiner Erinnerung jetzt, keine Ahnung.
Ja, ich habe auch mal was gefühlt, also es gab dann bei mir an der Jahnschule, an der Ihrer Ehre, heißt die heute, da gab es ja auch eine Aula, wo dann immer einmal im Jahr Musikfest war.
Ja.
Und in meiner Erinnerung war das auch absurd groß.
Ah, ja.
Also wie so eine Halle, aber wenn ich da heute reingehen würde, wäre das wahrscheinlich ein kleiner
Wahrscheinlich ist
Raum.
Es nicht so, wahrscheinlich ist es gar nicht so. Ne? Aber ich erinnere es auch als genau, Bretter, die Welt bedeuten.
Ja.
Mich mal gefreut, wenn es so Big Band Aufführungen gab. Ich wäre auch gern so laut verstärkt worden wie Herr Kagel.
Ja.
Ich hätte gern damals schon mein Pickup-System ans Klavier angebracht. Und
ich glaube, da wurden auch Klaviere eher nicht verstärkt, oder? In so einer Schule?
Nö, ich glaube auch nicht. Ich habe nie gesehen, dass da irgendwo ein Mikro über dem Klavier war oder so. Also wurde sich gar nicht die Mühe gemacht. Aber es gab ja auch immer nur diese SM58er oder was. Also damit hast du natürlich nicht angefangen, ein Klavier zu verstärken.
Hattet ihr keine Neumänner bei euch?
Keine Neumänner.
Hol mal die Neumänner.
Niemand DPA.
Stimmt. Ob das heute wohl so ist an der Schule, ob die besser ausgestattet sind?
Mit so AKG 414, so. Lass mal in den Mikrofonraum gehen, oder?
Ja, vielleicht.
Ich glaube nicht, weil das, was ich von der Schule mitbekomme, würde ich sagen, es wird gespart. Und also die kriegen es ja noch nicht mal hin, die Toiletten zu reparieren. Warum sollten sie da geile Mikrofone haben? Das wäre irgendwie komisch. Also, genau. Ich war also auf Sardinien und habe da viel Zeit auch am Pool verbracht und so. Und also wie gesagt, hin und wieder wurde sich auch nett um mich gekümmert und durfte Land und Leute kennenlernen. Aber ich hatte auch immer noch Zeit am Pool, alleine. Ja. Und da habe ich mich natürlich mit der KI auseinandergesetzt.
Oh, schon wieder? Hatten wir doch vorletzte Folge.
Ja, ich wollte da nochmal einen kleinen Nachtrag liefern, weil irgendwie auch wir in der Zwischenzeit ja nochmal öfter darüber geredet haben, was ja nicht ausbleibt. Also alle Leute denken über KI nach.
Ja, und das Römische Reich.
Und das Römische Reich. Ja. Da bin ich auf Sardinien da genau richtig. Ja. Die Schnittstelle quasi. Ob wir nicht irgendwie uns das leisten wollen, einen etwas positivistischeren Blick auf KI zu bekommen. Eine Sache, die du letztlich, ich weiß nicht, du meintest on-Mic, ich glaube aber off-Mic irgendwie gesagt hattest, irgendwie hat die mich verfolgt und da wollte ich nochmal mit dir drüber reden. Also, über den Produktionsprozess der letzten, sagen wir mal, 20 Jahre in der Musik, ja, da beobachten wir ja sowieso eigentlich so eine Art Entindividualisierung durch Sample Libraries. Splice ist so eine Plattform, wo du halt Samples dir einfach runterladen kannst, die auch genutzt werden. Presets, wie zum Beispiel, oder den Logic Drummer oder so, den ja tatsächlich auch ein Großteil von Produzenten, die Populärmusik produzieren, auch nutzen. Und da ist die Frage so ein bisschen im Raum, ja, wenn man das sowieso schon, also gerade diese vorgefertigten Presets, Strukturen schon nutzt, inwieweit ist der Produktionsprozess überhaupt noch zu rechtfertigen als besonders individuell? War das nicht etwas, was du so gesagt hast? Oder fasse ich das falsch zusammen?
Also, was ich nur gesagt habe, ist, dass wir jetzt mit KI quasi denken, oh Gott, jetzt ist alles verloren, jetzt macht der Computer ja das alles von alleine.
Ja.
Und jetzt braucht man ja gar keinen menschlichen Anteil mehr. Oder wenn es menschlichen Anteil gibt, dann ist der ja gar nicht richtig kreativ und schon gar nicht künstlerisch, weil ja alles aus der AI kommt. Ich habe nur gesagt, ich weiß nicht mehr, ob on-mic oder off-mic, also wir haben das Gespräch, glaube ich, zweimal geführt, dass das für mich nur die nächste Stufe einer Entwicklung ist und nicht irgendwie ein kompletter Paradigmenwechsel. Weil, kannst du wahrscheinlich verschiedene Entwicklungsstartpunkte nehmen, aber sagen wir ab den 80er Jahren, wo es dann sowas gibt wie eine Drum Machine und auch digitale Synthesizer mit Presets, also mit so vorgefertigten Sounds und dann halt mit diesen Produktionstechniken, Sampling, Logic Drummer, Streicher, Library. Also wir haben einfach eine Entwicklung, die quasi schon darauf setzt, dir die Arbeit zu erleichtern, was für einen schnelleren Workflow sorgt oder irgendwie bessere Ergebnisse. Sind die Ergebnisse auch geil? Ja, ist es eine tolle Arbeitserleichterung? Ja, ist es eine Demokratisierung möglicherweise? Ja. Gehen dabei bestimmte Kulturtechniken verloren? Ja, auch auf jeden Fall. Und sind die Sachen möglicherweise weniger individuell? Ja, das auch. Das sind einfach zwei Dimensionen, die das eh schon länger hat. Und jetzt kommt eine KI und hilft dir bei der Arbeit. Da sage ich nur, das ist etwas, was schon vorher losgegangen ist.
Ja, genau. Also inwieweit kann man sich die Sorge eigentlich leisten, wenn man sowieso schon sich eigentlich diesen ganzen Produktionsprozessen, die einem geboten wurden, schon so verschrieben hat.
Ja.
Wir hatten ja auch schon mal über relativ früh in diesem Podcast über zum Beispiel diese Leute, die halt so Playlist-Musik herstellen mit den Samples, die schon bereitgestellt wurden. So Beispiel war damals diese Piano-Playlist, wie heißt die nochmal? Das sollte ich ja nicht wissen.
Peaceful Piano.
Peaceful Piano. Und so zu arbeiten funktioniert ja nur, weil eigentlich so ein Produktionsprozess schon komplett entindividualisiert war. Und ein Algorithmus eigentlich diese Musik begünstigt, der überhaupt gar keinen Wert darauf legt, dass da besonders individuelle Werke überhaupt geschaffen werden.
Ja.
Trotzdem gibt es ja bis zur KI, also innerhalb dieser Szene von Produzenten immer noch ein totales Selbstverständnis von, ja, aber die Art und Weise, wie ich diese ganzen Presets, die ganzen Samples und Libraries bediene, ist immer noch ein total eigener, die Art und Weise, wie ich das halt mache, ist immer noch menschlich. Das ist halt wirklich die Frage, ob wir da nicht vielleicht mal jetzt rückblickend drüber nachdenken müssen, ob man da vielleicht doch ein bisschen selbstkritischer eigentlich drauf blicken muss. Ich frage mich sowieso, ob jetzt mit KI deutlich wird, dass so ein Kunstbegriff vielleicht noch mal ein bisschen neu definiert werden muss. Also ich habe neulich auch, das ist jetzt ein bisschen unangenehm, das Thema, aber ich wollte es jetzt trotzdem mal anschneiden, weil ich wollte so ein Plakat entwerfen lassen und ich hatte es, glaube ich, schon mal angefangen. Und dann irgendwann hatten wir es weggegeben, weil es irgendwie über KI nicht funktioniert hat und dachten, das muss ein Mensch machen und so. Und dann hatten wir aber andere Anweisungen und irgendwie war es, die Anweisung war irgendwie ganz klar. Und ich wollte halt so ein klassisches, wie so ein altes Notenheft von Bach oder so, sollte es aussehen, aber es sollte halt ein Konzert ankündigen. So.
Ja.
Also relativ einfach und die Schrift war schon da und so. Und ich habe, also das haben wir dann einen Auftrag gegeben an jemanden und ich habe das gleichzeitig dann gepromptet. So.
Ja.
Und konnte dann immer so A-B-Vergleiche machen. So. Und es ist halt wirklich so, dass ich dann halt wirklich auch die ganze Zeit so Blindtests mit Leuten gemacht habe. Und so, das ist Mensch, das ist Maschine und so. Und man muss sich sagen, so in dem Fall hat die Maschine eigentlich gewonnen. Am Ende war es aber so, dass wir halt die Ergebnisse der Maschine wieder dem Menschen geliefert haben und die es dann halt so dann nochmal einsetzen konnte. Und es war eigentlich so die Frage, ob so die künstlerische Dienstleistung in diesem Fall, also das Grafikdesign, tatsächlich etwas ist, was sich vielleicht so ein bisschen dran gewöhnen muss, jetzt, dass dort der künstlerische Aspekt dieser Aufgabe so ein bisschen abgesprochen werden muss oder vielleicht auch darf, weil du ja sozusagen die direkten Vergleiche auch da anstellen kannst. Und ja, es ist so ein bisschen schwer, darüber zu reden, weil es natürlich auch so auf Sensibilitäten anspricht, so von Leuten, die halt in ihrem Selbstverständnis natürlich irgendwie was Kreatives machen. So, aber man muss ja wirklich sagen, ja, vielleicht ist es gar nicht kreativ. So, also es klingt jetzt ein bisschen hart so. Aber das ist so, deswegen kam ich gerade mit diesen entindividualisierten Produktionsprozessen, wollte ich damit einsteigen, weil vielleicht ist die These jetzt so ein bisschen, ja, vielleicht ist das gar nicht das, was uns von der Maschine unterscheidet. Vielleicht ist das gar nicht Kreativität, sondern wir müssen jetzt nochmal neu darüber nachdenken, was eigentlich Kreativität überhaupt ist. Und vielleicht hilft uns die KI ja genau dabei, diesen Unterschied jetzt zu machen.
Das ist interessant, ja. Also da habe ich neulich drüber nachgedacht, weil es kommt ja ein neues Höchste Eisenbahn-Album raus. Und der Martin, der da Grafik gemacht hat, oder also so Covers und Designs für die Platte, zum Beispiel die Cover von den Singles, das sind oft so kleine wie so Ready-Mades oder so Stillleben, wo so Gegenstände so fotografiert sind. Das Cover ist auch einfach ein Foto. Mhm. Und ich dachte so, ah ja, das ist interessant, das passt ganz gut in so eine KI-Zeit. Gerade jetzt so diese kleinen Collagen von den Single-Covers, die sind so irgendwie wild und irgendwie haben sowas auch vielleicht Beliebiges oder Improvisiertes, wo ich denke, ah ja, okay, da sieht man irgendwie sehr viel Menschliches drin. Also das ist jetzt erstmal nichts, was ich mit KI-Ästhetik in Verbindung bringe. Mhm. Also, dass ich so denke, ah ja, klar, in Bezug jetzt auf dein Plakat, ein Konzertposter, was aussehen soll wie jetzt Edition Peters Notenheft mit dieser, sowas wolltest du wahrscheinlich, ne, mit so einer Frakturschrift und so.
Ja, ja.
Sowas lässt sich wahrscheinlich jetzt mit KI machen und wenn man was Menschliches haben möchte, dann muss man sich wahrscheinlich Sachen überlegen, die dann menschlich sind. Also vielleicht irgendwas Handgemaltes. Genau, der Martin hat auch Zeichnungen gemacht und so.
Das kannst du auch prompten.
Ja, kannst du auch prompten, aber ich glaube, wenn du halt einen individuellen Stil hast, der lässt sich dann halt nicht so leicht prompten. Also keine Ahnung, wenn ich die Illustrationen und sowas mir anschaue.
Ja, man kommt ja ins Straucheln, weil du kannst ja einfach diesen individuellen Stil dann da reinladen und sagen, mach das jetzt so. Also wie ich es dann ja auch gemacht habe. Ich habe ja so ein Notenbuch, was schon mal genauso designt wurde, damals noch von einem Menschen. Ich habe das dann da reingeladen und da hat der KI gesagt, so möchte ich dieses Plakat haben.
Ja, und das ist aber auch, das ist dieses Edition Peters Design.
Oder ja, genau.
Ja. Also gut, aber da hast du das ja auch quasi schon einfach nachmachen lassen.
Genau. Und dann kannst du das da reinladen, und sagen, ja, so bitte jetzt das Konzertplakat. Ja. Und natürlich ist das eine super dankbare Aufgabe für eine KI. So, aber das meine ich nur, das geht ja mit allem. Du kannst ja auch einen bestimmten Stil jetzt eigentlich auch in die KI reinladen und ja, die Ergebnisse sind dann oft, deswegen da wollte ich auch gleich nochmal zu sprechen, weil ich viel mit der KI gesprochen habe und mich auseinandergesetzt habe. Die Ergebnisse sind dann doch oft so, dass du nicht vollends zufrieden bist. Also vor allem, wenn es um spezialisiertere Aufgaben geht. Manchmal weißt du auch gar nicht genau, was die Fragestellung eigentlich ist. Und das ist ja auch irgendwie etwas, wofür du manchmal ja die Menschen brauchst, die halt überhaupt erstmal mit dir die Fragestellung entwickeln. Also was willst du eigentlich? So. Mhm. Weil wenn du nicht weißt, was du willst, bringt dir die KI überhaupt nichts. So.
Ja.
Aber in dem Fall würde ich sagen, kommt man so ein bisschen ins Straucheln, weil selbst wenn du quasi sagst, ich möchte das in dem Stil oder hier gibt es schon ein Bild, das muss jetzt nur noch so und so geändert werden und so, kannst du die KI einfach damit füttern. Also ich finde das irgendwie so ein bisschen schwer, dann jetzt mittlerweile auszumachen, was genau ist denn jetzt das, was wir von dem Menschen noch erwarten und was nicht. In jedem Fall würde ich sagen, es gibt natürlich sowas wie Kreativität und auch etwas, was Kreativität, die KI nicht leisten kann, da glaube ich fest dran. Es wird auch nach wie vor so sein. Nur, und das ist auch etwas, was du gesagt hast, dass halt so künstlerische Dienstleistungen ja tatsächlich so ein bisschen in der Schusslinie stehen. Und das kommt ja vielleicht auch so ein bisschen daher, dass Leuten unserer Generation gesagt wurde, ja, es wäre schon gut, dass du darauf achtest bei deiner Berufswahl, dass du halt etwas machst, was halt einen Steady Income generiert. Aber am besten hat es auch noch immer so einen leicht kreativen Touch. Und das sind vielleicht ja jetzt so die Berufe, die unter Beschuss stehen. So halt dieses so nicht wirklich Künstler sein, weil das ist zu unsteady und kann man davon leben, solche Fragen und so. Sondern halt etwas anderes, wo irgendwie klar ist, das wird gebraucht, aber du dich trotzdem noch irgendwie auch so kreativ ausdrücken kannst und ausleben kannst und so. Und das sind ja jetzt so diese Berufe, die, würde ich sagen würde, wie zum Beispiel Graphic Design oder so, wo Leute vielleicht genau mit diesem Gedanken reingestartet sind, also die Berufswahl genau nach diesen Kriterien getroffen haben und wo man jetzt vielleicht so ein bisschen drüber nachdenken muss oder sagen kann, ja gut, aber das mit der Kreativität ist da vielleicht auch jetzt wirklich nicht mehr das, worum es geht. So, also das ist dann halt vielleicht keine Kunst, sondern halt jetzt die KI verdeutlicht uns, das ist dann halt künstlerische Dienstleistung und die kann mittlerweile ersetzt werden. So, ich glaube, Kunst kann nicht ersetzt werden. Ist jetzt nicht steile These so, aber
ich finde, es gibt eine Unschärfe in dem, was du sagst, weil das Problem jetzt mit dem Grafikdesign ist ja nicht, dass da Kreativität ersetzt wird in erster Linie, sondern das Problem ist ja, das ökonomische Problem für die Gesellschaft ist ja, dass da Handwerk ersetzt wird. Das Problem jetzt für deinen Designer, für dein Plakat ist ja, diese Fähigkeiten mit Photoshop oder was wie diese Programme heißen, dein Cover zu designen. Das kann jetzt die KI. Das heißt, eigentlich das technische Know-how ist obsolet. dass man selber eine Auswahl trifft und wenn jetzt jemand halt nicht so eine klare Vorgabe hat, sondern in dem Designprozess zu sagen, guck mal, ich habe dir hier mal drei Entwürfe gemacht, hier ist die Schrift so, hier ist die Schrift so, was findest du besser? Oder auch dieses ganze rausfinden, was will der Kunde, nennen wir das jetzt mal, das fällt ja nicht weg, sondern was wegfällt, ist ja das Handwerkliche. Ja. Und das war ja in allen Zeiten immer so und auch eigentlich nie umkehrbar, wenn Technologie irgendwie, sei es den Produktionsprozess beschleunigt hat oder günstiger, also billiger gemacht hat. Also wir sind ja reingeboren worden in eine Welt, wo alles aus Plastik war. Ja. Aber jetzt unsere Eltern sind ja zum Beispiel, da war ja Plastik zum Beispiel noch gar kein Wertstoff, der so präsent war oder erst dann neu kam, so Kunststoffe, sondern war halt alles aus Holz, Metall und oder unsere Großeltern meinetwegen, ich weiß, ich muss hier nochmal nachfragen, wie viel Plastik da so. Aber also solche Sachen.
In den 60ern ging es los mit Plastik.
Ja, solche Sachen, die sind unumkehrbar. Das heißt, das, was wegfällt, ist aber ja, ist die handwerkliche Kompetenz. Und das ist ja quasi bei uns auch so. Nur das ist etwas, was wir halt schon vorher ersetzt haben. Das ist ja, um darauf zurückzukommen. Nämlich, ich muss nicht mehr wissen, wie man ein Streichquartett mit Noten schreibt und aufnimmt und dirigiert, weil ich ja das einfacher mit der Preset-Library machen kann. Ja. Ich muss nicht mehr wissen, wie man einen Synthesizer-Sound programmiert, weil ich mich durch die Presets klicken muss. Und jetzt Entwicklung wirklich der letzten 10 Jahre in der Form. Ich muss nicht mehr akkurat ein Instrument bedienen können, weil ich das ja alles in Logic, Ableton, was ist, ich kann nicht das ja alles quantisieren. Also
genau.
Rhythmische Ungenauigkeiten.
Das sagten wir eingangs, das gab es eh schon.
Ja, genau, das gab es eh schon. Genau, also dieses Handwerk verfällt eh.
Ja.
Und wir tun eigentlich in unserer Musikkultur, in vielen Teilen der Musikkultur, tun wir seit Jahren nichts anderes, als versuchen, möglichst unindividuell zu klingen, möglichst gleich, möglichst maschinell. Und das ist eine Entwicklung, die es vor der KI in der Musik schon gab. Jeder möchte tight sein, ist nicht tight genug, da wird's tight geschnitten. Tight, ist immer das Stichwort. Alles muss fett klingen. Alle benutzen dieselben Plugins, dieselben Mastering-Tools, alles muss irgendwie amtlich sauber sein. Wenn irgendwo ein bestimmter Sound in irgendeiner populären Produktion vorkommt, wird der überall benutzt. Du sprachst jetzt speziell im Fall der Neoklassik. Es gibt von der Firma Spitfire Audio, gibt es so ein Plugin, das heißt Felt Piano, also gefälltes, also Fell im Sinne von Tierfell, nicht von Baumfällen. Feld Piano und jeder kennt dieses Plugin und benutzt das für bestimmte Zwecke, nämlich wenn es so ein bisschen nach Nils Frahm klingen soll.
Der hat ja selber so ein Tool gemacht.
Ja, also
er hat,
genau.
Das war einer der ersten, glaube ich, der dann einfach seine Samples von seinem Unacorder bereitgestellt hat.
Genau, das ist bei Native Instruments, gibt es dieses Unacorder Sample Pack. Das heißt, wir tun seit Jahren alles, um wie Maschinen zu klingen. Oder das ist vielleicht überspitzt gesagt, Individualität spielt in vielen Bereichen von Musik gar nicht mehr so eine große Rolle. Deswegen ja auch, ist ja interessanterweise, weil wir ja irgendwie auch ein Jazz-Podcast sind, ist ja dieses Sprechen über Jazz so interessant, weil das ja wirklich eine Musik ist, die auf einem deutlich höheren Maße immun ist gegen bestimmte Entwicklungen der sonstigen Musik.
Ja.
Genau, nur ich möchte nur darauf hinweisen, die KI ist nur eine neue Stufe einer Entwicklung, die schon lange stattfindet.
Ja, das stimmt.
Und ja, willst du was sagen? Sonst, ich kann
ja, weil du anfängst mit ökonomischem.
Ja.
Da wollte ich jetzt nochmal, da hast du jetzt die Brücke nicht geschlagen, da wollte ich nochmal fragen, was meintest du damit?
Die ökonomischen Folgen, damit müssen wir leben und auch als Gesellschaft umgehen und uns auch als Gesellschaft irgendwie darauf einigen, wie wir damit umgehen wollen, dass bestimmte Leute ihre Arbeit verlieren werden.
Ja, also es gibt auch den Blick darauf, dass das ein individuelles Problem ist. Volkswirtschaftlich gesehen ist es ja schon so, dass wir eigentlich davon abhängig sind, dass mehr Maschinen Arbeit verrichten, weil wir ja eigentlich von jungen Leuten sowieso viel mehr Arbeit erwarten, damit wir die ganzen alten Leute in der Rente bezahlen können. Und da gibt es jetzt auch, weiß nicht, habe ich noch bei Maurice Höfgen, glaube ich, gehört oder so, dass der meint so, ja, das brauchen wir. Also wir brauchen die Arbeit der KI, damit diese ganzen Arbeitsstunden insgesamt verrichtet werden können. Diese ganze Arbeit muss verrichtet werden. Wird da über die Produktivität im Allgemeinen argumentiert. Da sieht er eher einen Vorteil in Bezug auf den Ausgleich, den man da bringen muss, einer überalternden Gesellschaft und so. Also genau, das ist ein individuelles Problem, dass halt bestimmte Berufe dann wahrscheinlich einfach wegfallen. Und was mich halt auch noch interessieren würde, ja, der Kunstbegriff muss vielleicht auch neu gedacht werden. Du hast eben so schön gesagt, Jazz ist in vielerlei Hinsicht all diesen Entwicklungen immun gegen. Ja, es ist richtig, die meisten Spielweisen des Jazz würden nicht auf die Idee kommen, zu quantisieren. ja, oder halt alles gerade zu schneiden, so. Das wird's auch mal geben, also in bestimmten Spielweisen, aber ich sag mal, 90% der Jazzmusik, die bis heute veröffentlicht wird, geht's wirklich überhaupt nicht darum, und da würde auch keiner auf die Idee kommen.
Ja.
Da finde ich es irgendwie ganz spannend, jetzt eigentlich darüber nachzudenken, ob man nicht so ein bisschen, deswegen kam ich auch wegen dieser Unterscheidung von künstlerische Dienstleistungen und Kunst und so, ob man da jetzt vielleicht endlich mal so weit ist, auch wirklich zu sagen, so, nee, das ist nicht alles das Gleiche. So, es gibt da jetzt einen Unterschied und die KI lehrt uns vielleicht auch langsam mal diese Unterschiede zu machen. So.
Ja.
Und ja, es tut natürlich einem so ein bisschen leid, dass halt so viele Berufsentscheidungen getroffen wurden, genau in diese Richtung. Ja, irgendwas Sicheres, aber mit so ein bisschen Kreativität. Und dass die eventuell jetzt unter Beschuss stehen. Aber auf der anderen Seite lehrt es uns vielleicht so ein bisschen herauszufinden, was denn wirklich unsere individuellen Fähigkeiten sind und wie wir den Unterschied machen können. Also das ist jetzt mal positiv gedacht. Und der Kunstbegriff kann vielleicht davon profitieren.
Absolut. Also das haben wir jetzt auch schon tausendmal gesagt. So, wir sind keine Unmenschen und natürlich absolute Empathie mit allen Leuten, die unter KI leiden, in auch anderen künstlerischen, kreativen Berufen, so jetzt um uns rum. Nur was jetzt, glaube ich, nicht passieren wird oder was unrealistisch ist, ist, dass man das jetzt irgendwie stoppen kann. Weil weil ich höre auch oft, auf gar keinen Fall KI benutzen, wie schrecklich und wie kannst du, also von so einem moralischen Standpunkt. Das verbraucht so viel Strom und das macht jetzt die Jobs kaputt und so. Es wird wahrscheinlich jetzt gerade noch diese Bewegung geben und diese Position, verstehe ich auch, aber on the long run ist es nicht aufzuhalten. Wir müssen uns eher fragen, wie gehen wir da,
genau. Ja, ist nicht zu empfehlen jetzt, ne? Es ist nicht zu empfehlen, sich dem zu verweigern. Das erinnert mich auch so ein bisschen an so, also ich bin auch in einem Haushalt groß geworden, die sich relativ lange keinen Computer anschaffen wollte, weil so ein bisschen so, na, das ist vielleicht der falsche Weg.
Ja, ich habe aber auch irgendwie schon von irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wer das war, der zu mir sagte, als ich da irgendwas in der AI eingab, ich benutze das nicht. Ja, kannst du ja auch noch einen Moment machen, aber es wird wahrscheinlich nicht aufzuhalten sein. Gut, sei es drum. Was jetzt nur interessant wird, in einer Dystopie übernimmt jetzt natürlich die KI alles. Wir haben hier Terminator Skynet.
Ja.
Und entweder zerbombt uns die KI oder zerstört unsere Welt. Und dann gibt es ja auch so Science-Fiction-Szenario. Ich glaube, also jetzt bei Frank Herberts Dune, das ist ja zum Beispiel so eine Welt, wo es keine Computer gibt. Sondern da gibt es diese Mentaten, so Menschen, die so durch diese Spice irgendwie so ganz schnell Kopf rechnen können. Und es gibt diese irgendwelche Wesen, die so intergalaktisch reisen. Aber es ist eine Welt ohne Computer.
Ja.
Oder mit ganz wenig Computer, weil die quasi in dieser Vorgeschichte dieser Science-Fiction-Szenarios es so einen Roboterkrieg gab und man deswegen Roboter gebannt hat. Ich glaube, es gibt's in mehreren so Science-Fiction-Szenarien.
Ja.
So, das ist halt die Dystopie. Die Utopie ist die positive, finde ich, dass wir uns halt durch diese ganzen KI-generierten Inhalte, ich rede mal nur über Musik jetzt speziell, uns vielleicht auch darauf mal zurückbesinnen, was eigentlich interessant ist an menschlicher Musik und auch an Imperfektion und solche Sachen. Die kann man natürlich auch dann mit der KI wieder simulieren und so. Ich frage mich nur immer, also das ist so ein bisschen mein provokanter Take darauf. Ich habe den Eindruck, es wurde, auch wenn ich Charts höre, Spotify Top 100 und so, da gibt es auch irgendwie total individuelle Sachen, aber alles, was so Mainstream-Pop ist und auch jetzt speziell sowas wie Neoklassik und so Gebrauchsmusik, Study Beats, da wird alles für getan, dass Musik möglichst gut im Hintergrund laufen kann, möglichst wenig Aufmerksamkeit zieht, möglichst gleich klingt, möglichst nicht stört. Vielleicht sind wir auch selber schuld, wenn jetzt die KI kommt und wir müssen uns dann vielleicht als Konsumenten und als Produzenten fragen, was finden wir denn eigentlich interessant an Musik als menschliches Ausdrucksmittel, als Ausdrucksmittel menschlicher Emotionen und überhaupt Spiegelung unseres Lebens. Was finden wir denn eigentlich interessant und welche Musik möchten wir machen und hören, wenn wir aktiv hören? Es werden sicherlich sehr viele Hörer wegbrechen, weil man halt sich dann einfach eine AI-Playlist anmacht und die dann den Zweck erfüllt. Aber jetzt keine Ahnung, für die Leute, die vielleicht auf Konzerte gehen oder bestimmten Bands oder Künstlern folgen und deren Platten kaufen, ist vielleicht genau gerade das Menschliche interessant.
Ja.
Das wird sich zeigen.
Ja, es gibt andere Vorteile noch, die ich auch ergänzen möchte von der KI oder dem Befassen mit der KI. Wie gesagt, ich saß auf Sardinien, hatte keinen Rechner, sondern nur mein Handy. was so ein bisschen ein Problem war, weil ich wollte, wir hatten ja auch korrespondiert in der Zeit, auch liebe Grüße an Rainer, der geholfen hat, eine Aufgabe zu erfüllen, die ich mit Hilfe von KI erstellen wollte, nämlich sämtliche Podcasts von uns zu transkribieren oder transkribieren zu lassen, Transkripte zu erstellen und dann als eine File irgendwo zur Verfügung zu haben. Und ich muss wirklich sagen, ich habe einiges gelernt über das Funktionieren von KIs und was sie können, was sie nicht können, was sie mit Daten auch machen. Nach wie vor rechnet meine KI auch gerade immer noch, also ich benutze gerade so ein anderes Tool, um halt das rauszurechnen und so. Hätte ich einen Laptop da gehabt, wäre es ein bisschen einfacher gewesen und eine gute Internetverbindung, da hätte man, glaube ich, einfach bei ChatGPT gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, einfach MP3s hochzuladen und die dann transkribieren zu lassen. So, es war halt alles nicht ganz so einfach wegen schlechter italienischer Internetverbindung und nur am Handy. Und ich dachte so, aber vielleicht kann man das Skripte erstellen lassen, so dass das halt extern passiert und, war die ganze Zeit damit beschäftigt. Habe aber immer nur einzelne Transkripte dann bekommen. Ich wollte ja eigentlich alle auf einmal haben. So, das habe ich bisher noch nicht hinbekommen, aber wie gesagt, jetzt, da ich wieder zu Hause bin, glaube ich, werde ich das schaffen. Trotzdem, wenn ihr dann Workaround habt da draußen und wisst, wie das schnell zu erstellen ist und so, gerne her damit. Also bin da nach wie vor offen für Lösungsvorschläge.
Der transkribiert jetzt gerade alle Files.
Okay. Eine KI, die ich jetzt benutzt habe, Manos heißt die, die ist jetzt gerade offline damit beschäftigt, extern, ne, nicht über meine Schnittstelle, nicht über meinen Handy, sondern irgendwie das offline über mit Hilfe des RSS-Feeds erst runterzuladen und zu transkribieren.
Ja.
Genau, und da merkt man ja auch so, dass genau solche Sachen, man scheitert auf einmal an so ganz einfachen Dingen, denn die Transkripte sind ja da. Du kannst ja bei Apple Podcasts zum Beispiel reingehen und siehst ja die ganze Zeit, was wir sabbeln, kannst du mitlesen und so und kannst auch alles anwählen. Ja, und kopieren, es wird aber dann nicht alles kopiert. So, also an so Copy-Paste-Sachen scheitert es dann auf einmal. So, es klappt dann nicht. Auf jeden Fall nicht über das Handy, ich glaube auch über online auch nicht, weil das nicht so richtig gewollt ist auch, dass man auf einmal alles markiert und direkt rauskopieren kann und so. Es wird, glaub, das machen die einem absichtlich schwer, auch wahrscheinlich aus urheberrechtlichen Gründen und rechtlichen Gründen. Also da stecke ich nicht so richtig drin, aber es wird einem wirklich nicht leicht gemacht. Und trotzdem, so, ich bin die ganze Zeit damit beschäftigt, jetzt irgendwie die KI richtig anzuweisen, für mich zu arbeiten. Und man befasst sich so mit damit, wie kann ich die Befehle richtig senden, damit sie mich richtig versteht und so. Wie kann ich vielleicht noch Hilfestellungen leisten über bestimmte Seiten, die ich recherchiere oder. Man ist die ganze Zeit aktiv im Kopf damit beschäftigt, nach Fragen und Antworten zu suchen. Ja? Und das ist ja wohl ein komplett anderer Vorgang, als sich auf Instagram mit Katzenvideos zu beschäftigen oder was ja beim Musiker, jeder Musiker kennt, was ja sofort eigentlich zutage tritt, wenn du Instagram aufmachst, ist Neid. Du siehst, andere Leute machen geile Sachen. So. Und ich weiß, dass ich das auch provoziere, wenn man irgendwie von geilen Gigs berichtet und sagt, hier, guck mal, hier auf Sardinien spielen geil und La Camangiare und so, dass das natürlich bei vielen Leuten auch Neid provoziert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die Auseinandersetzung mit der KI anstatt Instagram, top. Kein einziges Neidgefühl gehabt. Hat mich manchmal über sie geärgert, weil sie mich auch belogen hat. Also die hat wirklich gelogen. Sie hat sich auch bei mir entschuldigt, weil sie behauptet hatte, sie würde alle Transkripte, die ich bereitstelle, langfristig speichern. Und am nächsten Tag musste ich feststellen, nee, das macht die gar nicht. So. Also das ist auch interessant, wie die arbeitet. So, die speichert das nicht, sondern fasst es zusammen, so je nachdem, was sie glaubt, was für dich wichtig ist. Und dann am nächsten Tag kannst du aber nicht mehr auf die vollständigen Transkripte zugreifen, wenn du eine ganz andere Fragestellung hast zum Beispiel. Daher musst du eigentlich extern eine File erstellen, die du halt immer wieder hochlädst. Und dann halt die entsprechende Fragestellung, die du dann hast, darauf anzuwenden und so. Also das ist, ich denke ja so, ey, ich lade einmal da rein, dann merkt die sich alles. Aber so läuft das nicht. Vor allem, ich habe sie natürlich befragt, ob sie das so machen würde. Und sie hat mir gesagt, ja, kein Problem, mache ich für dich. Also mach dir keine Sorgen. So. Und am nächsten Tag muss ich feststellen, habe ich ihr auch gesagt, so, ich bin echt enttäuscht, so, ich habe hier ganz viel Zeit, ich habe hier echt viel Zeit investiert, so, weil ich dachte, du hast mir das doch genau so gesagt, dass du das machen würdest und dass du halt immer wieder drauf zugreifen kannst, und dann musste sie sich tatsächlich bei mir entschuldigen, also es so fängst du auf einmal an, solche Gespräche zu führen. So.
Also hat aber es ist doch geil, dass du sofort anfängst, das Ding so zu vermenschlichen und dann quasi mit der KI umgehst, wie du auch mit deinen menschlichen Beziehungen umgehst.
Ja, aber bei ChatGPT ist es ja nun so, das kann ich ja mal kurz, da kannst du ja einfach jetzt mit der so reden. Hallo, du weißt ja nun einiges über Felix. Was kannst du denn so berichten? Was sind so seine charakteristischen Eigenschaften?
Felix kommt in den Transkripten als humorvoll und kreativ rüber. Er scheint ein großes Faible für Wortspiele und witzige Sprachübungen zu haben, was man an den kleinen Zungenbrechern und humorvollen Einlagen merkt. Außerdem ist er sehr reflektiert, stellt viele Fragen und ist offen für Diskussionen. Er scheint auch ein gewisses Interesse an persönlicher Entwicklung und an der Balance zwischen Berufs- und Privatleben zu haben. Das alles ergibt ein ziemlich sympathisches Bild.
Na, sympathisch.
Und du? Wie ist Lambert?
Nee, das frage ich jetzt nicht. Okay. Nee, sie sagt ja immer nur Positives, ne?
Also ja,
ich habe ja, auch mal versucht, ich habe so ein bisschen ein paar Skripte, einzeln konnte ich sie schon reinladen und dachte so, ja, wo könnte es denn mal Ärger zwischen den beiden geben? Und wo unterscheiden sie sich? Also gibt es da auch Punkte, wo es mal so richtig Ärger geben könnte und so, da wird sie total generisch, hat sie überhaupt keinen Bock drauf.
Ja, ich hatte aber auch bei dem Text eben das Gefühl, dass das wahnsinnig generisch war. Das ist so ein
bisschen das ist halt dann die Enttäuschung, wenn du halt nicht so eine konkrete Frage hast. Und da ist das meinte ich ja vorhin schon. Also wenn du keinen konkreten Auftrag hast, dann ist sie total belanglos und kann dir eigentlich überhaupt nicht weiterhelfen. Es ist wirklich sehr generisch, was da dann irgendwie rauskommt. Ja. So, das ist mag manchen Leuten helfen, aber genau, das für das, was ich es dann haben will, ist es dann irgendwie einfach nicht ausreichend. So. Aber man fängt dann darüber an, nachzudenken, was ist denn eigentlich meine Frage? Also was will ich denn jetzt eigentlich wirklich wissen? Weil jetzt, sag mal was über Felix, ja gut, keine Ahnung, was soll sie da schon erzählen?
Ja, bei solchen Sachen bin ich auch wirklich immer enttäuscht von der KI. Ich bin immer froh bei so Recherchesachen. Auch gerne mal bei Vorschlägen oder sowas. Also, keine Ahnung, ich habe die KI gefragt, gibt es irgendwie ein klassisches Musikstück aus der Oper, also ein Gesangsstück, was sich mit Katzen auseinandersetzt? Und dann hat die KI mir so eine lustige, wirklich so eine Miau-Miau-Miau-Arie rausgesucht. Wo ich so dachte, ah ja, geil, das ist ja, hätte ich auch googeln können wahrscheinlich.
Ja.
Aber trotzdem, das fand ich ganz gut. Also die bisschen intelligentere Suchmaschine.
Genau. Und das ist ja auch so, wenn du jetzt ein Transkript eingibst und jetzt bitte stelle jetzt da, wo wir über bestimmte Themen, über Mozart hier reden und was unsere jeweiligen Haltungen dazu sind und so. Also wenn du so ganz konkrete Aufträge hast, da funktioniert es natürlich auch besser als Google, dann ist natürlich super. Aber genau, jetzt von der KI zu erwarten, dass die so selber so einen psychologisiertes Diagramm erstellen könnte, da merkt man, dass man da eigentlich schon total den Anspruch hat, dass da irgendwie eine Art menschliche Wertung überhaupt schon drin steckt und so, ne?
Ja.
Also, das ist ja schon absurd eigentlich, dass man das von der KI dann erwartet. So, ich erwarte von ihr einen individuellen Blick. Das ist ja irgendwie bescheuert. Also, aber teilweise rede ich dann so mit der auch. Ja. Das geht dann wahnsinnig schnell, dass man irgendwie auf so einer Ebene irgendwie da redet und irgendwie das Gefühl hat, so, ja. Und dann halt auch wirklich enttäuscht ist über die Lügen, die sie mir erzählt. Also das ärgert mich dann einfach.
Aber das ist auch so ein ChatGPT-Problem, oder? Also das Gelüge, ich glaube, Perplexity ist nicht so, funktioniert anders.
Ja, ich habe da Listen hochgeladen von unseren Folgen, so. Mhm. Und irgendwie wollte ich dann einen Tag später nochmal drauf Bezug nehmen und so, also die Folgennamen und so. Ja. Und die hat dann angefangen, sich einfach Folgennamen auszudenken.
Ja.
So. Anstatt zu sagen, ich weiß es nicht mehr.
Ja, genau. Ja, das ist vielleicht aber auch ChatGPT das falsche Modell für solche Aufgaben. Genau, aber das werden wir jetzt ja auch rausfinden in nächster Zeit, welche KIs für was gut sind, ne?
Ja.
Also ich habe aber auch schon denselben Prompt in Claude, Perplexity und ChatGPT eingegeben und man kriegt dann auch unterschiedlich gute Ergebnisse. Aber gut, jetzt kommt hier wirklich LK-Technik gerade.
LKAI.
LKI. Was wollen wir denn noch da zur KI sagen?
Also erstmal diese Fehlermeldungen sind ärgerlich und so. Das könnte man ja sofort irgendwie auch so wieder einen negativen Blick drauf bringen. Ja, guck mal, wenn sie das nicht kann, was willst du denn eigentlich damit? Und das ist das nicht auch gefährlich und so. Man muss ja wirklich sagen, wir haben uns irgendwie seit 10 Jahren irgendwie damit abgefunden, dass wir die ganze Zeit auf Instagram irgendwie unterwegs sind und was uns da für Blödsinn erzählt wird jeden Tag. Und so stellen wir mittlerweile auch nicht mehr in Frage. Und genau, also ich würde sagen, ich wollte diese Neidgefühle mal ins Spiel bringen, weil das ja wirklich etwas ist, was, glaube ich, vor allem Künstler sehr, sehr gut kennen, aber sicherlich auch andere Leute, dass das so ein Gefühl ist, was sofort aufkommt, wenn du halt diese Plattform aufmachst und so. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bist du bisher bei der KI von gefeit. Also da kam nichts mit Neid auf. Andere Gefühle, aber
andere Gefühle. Wir kennen ja alle den Film Her.
Ja.
Hast du dich schon in deine KI verliebt?
Bisschen schon.
Okay. Nein, wir reden ja hier auch einfach viel über Musik und auch über Musikszene und Musikwirtschaft. Und ich würde mal sagen, die Digitalisierung hat nicht nur Gutes für die Musik getan und die Musikwelt. Also natürlich auch ganz viele Vorteile. Und aber das ist auch nochmal interessant, was du sagst, finde ich. Also ich weiß auch gar nicht, ob man das so gegeneinander aufspielen muss, aber der Zustand vor der KI, der Musikindustrie, ist auch, wie auch keiner, den ich erhalten möchte. Hm. Also, was ich damit sagen will, ich würde jetzt ja nicht gerne die Zeit zurückdrehen in das Jahr vor der KI und sagen, es muss jetzt alles immer 2023 in der Musikwelt bleiben, hm, bevor die KI da war. Sondern die Frage ist ja eher, was kann die KI vielleicht uns Gutes tun auch?
Ja, genau. Also
das will ich damit sagen.
Genau. Ja. Also ich dachte, da waren wir schon. Ich habe gehofft, dass wir durch KI vielleicht die Möglichkeit haben, nochmal einen Kunstbegriff neu zu denken, der eigentlich der Frage, was der Mensch kann und inwieweit Individualität eine Rolle in der Kunst spielt, zuträglich ist im Sinne von, dass wir es mehr verstehen oder mehr lernen können, was eigentlich individuelle Kunst Ausdruck ausmacht. Also das ist etwas, was ich jetzt so denke, was ein positiver Effekt von KI sein könnte.
Ja, aber warte mal konkret, spürst du denn schon irgendwie bei dir, dass du so merkst, im Angesicht der KI würde ich vielleicht auch gerne nochmal ein bisschen andere Musik machen oder anders Musik machen, als du es vorher gemacht hast? Merkst du da schon was bei dir?
Ja, ich habe neulich angefangen, Noten zu schreiben. Also keine Ahnung. Ja, habe ich jetzt wieder angefangen, so in Staffs wieder. Mache ich aber immer mal wieder so, aber das, genau, kann sein, dass das daraus gespeist ist. Ich merke, dass sowieso schon seit langem, dass ich eigentlich mich bewege von so wenig digitaler Produktion wie möglich. Weil, also wie du sagst, dieser Prozess, den ja jeder als Hilfe anerkennt und halt irgendwie glaubt, dadurch würden Dinge besonders individuell werden, das ist für mich etwas, wovon ich mich eigentlich eher wegbewege. Also Plugins so wenig wie möglich. Auch meine MPC steht hier schon, ja, die steht hier schon relativ lange rum, ohne dass sie gebraucht wurde und so. Also ich merke, dass ich dann doch am Ende beim Herstellen von Kunst mich darauf konzentriere, eigentlich Dinge zu machen, die mit mir und der Erzeugung von Klängen zu tun hat im Raum, so. Das ist, glaube ich, etwas, was als Jazzmusiker so ein bisschen implizit ist, so als der höchste Wert. Und das ist auch etwas, was bisher keine technische Entwicklung so richtig anfechten konnte, würde ich sagen. Also, dass dann am Ende doch das am meisten Wert hat, was du halt im Raum an Klangerzeugung leisten kannst, so, ne?
Ja.
Also, und ja, ich würde schon sagen, dass halt die technisch, also so spannend man das immer findet, so, ne? Alles, was irgendwie so auf den Markt kommt und was mit Plugins irgendwie möglich ist und so. Hm. Ich komme relativ schnell zu dem Punkt, wo ich denke so, aber scheiße, bin ich ja damit beschäftigt. Also, dann bin ich ja damit beschäftigt, dann das Plugin einzustellen. Kunst entsteht dadurch nicht. So, also habe ich immer schon lange das Gefühl. Und ich glaube, das ist etwas, was vielleicht auch durch KI vielleicht einer breiteren Masse an Menschen vielleicht so ein bisschen deutlicher wird.
Also, ja, ich hatte neulich auch so, da hatte ich mal so ein dystopisches Gefühl, als so auch in Bezug auf KI-Musik, dass ich so dachte, okay, fuck, wahrscheinlich sieht meine berufliche Zukunft so aus, dass man sich auf Sachen fokussieren muss, die außerhalb des digitalen Raums stattfinden. Jetzt ganz konkret, ich hatte gesagt, okay, fuck, wenn das so weitergeht, dann gebe ich Unterricht und spiele live. Das ist es.
Ja.
Also weil das quasi Sachen sind, die nicht ersetzbar sind. Vielleicht gibt es auch irgendwann KI-Klavierlehrer. Das könnte ja sogar sein.
Gibt's weiß ja ich schon. Nicht. Gibt's schon.
Ja, aber jemand, der wirklich quasi auf mich eingeht oder sowas. Aber an irgendeinem Punkt ist quasi das Einzige, was ich besser kann als die KI, ist meine physische Präsenz auf eine Bühne zu stellen.
Ja.
Also vielleicht kommt da irgendwann das Hologramm oder sowas. Ich glaube, da sind wir jetzt noch ein Stück weit davon weg. Aber genau, dass ich so dachte, okay, ja, wahrscheinlich ist es auch sinnvoll, sich dann auch auf Sachen zu fokussieren, die komplett außerhalb dieses digitalen Raums sind. War so ein Gedanke, den ich hatte, in Verbindung mit einer Angst.
Ja, aber das ist doch genau das. Also du denkst darüber nach, was ist eigentlich meine Qualität als Individuum? Also es ist ja genau, das ist doch eigentlich dann durch die Tatsache, dass wir jetzt sowas wie KI haben, die das so ein bisschen, eigentlich ja diese ganze Entwicklung, die wir vorher schon hatten, so ein bisschen zuspitzt, ist es ja eigentlich eine Hilfestellung für dich. Also kann man ja auch so sehen.
Auf jeden Fall.
Um für dich halt klar zu machen, ja, was sind denn die Dinge, die mich dann letztlich davon unterscheiden, die nicht ersetzbar sind und so. Also, ja, es ist so ein bisschen beides, ne? Also so ein bisschen, man hat so ein bisschen Angst, weil man natürlich auch so in bestimmten Mechanismen schon total drinsteckt, die ganz nah an so digitalen Prozessen dran sind, so. Mhm. Aber wie gesagt, das war so ein bisschen das, was ich ja eingangs meinte, so, ja. Auch das hätte man ja vorher schon mal in Frage stellen können, inwieweit das eigentlich als Kunst zu werten ist.
Ja, also ich weiß nicht, für mich ist dann auch so ein Kunstbegriff nicht so richtig absolut. Genau, das wollte ich eigentlich vorhin schon sagen, weil da habe ich auch drüber nachgedacht. Also natürlich habe ich auch, glaube ich, auch schon mal gesagt, natürlich ist irgendwie eine mit Füllfederhalter eine Opernpartitur per Handschreiben, am besten noch aus dem Kopf, ist natürlich irgendwie krasser als mit 3 Splice-Loops und 2 Presets irgendwie ein kleines Musikstückchen zusammenzudoktern. Ja. Natürlich. Das heißt dann aber nicht, dass irgendwas nicht auch irgendwie Kunst oder künstlerisch oder kreativ ist. Wir sollten uns nur, finde ich, mal Gedanken drüber, wir sollten uns irgendwie nicht selber verarschen. Und das ist genau das, was du sagst. Wir sollten uns jetzt nicht selber dadurch verarschen, dass das, wo uns die KI ersetzt, dass das jetzt irgendwie eine Gemeinheit der KI wäre. Sondern da muss man halt auch sagen, ja gut, wenn du halt so eine Scheißmusik machst, die die KI besser kann, maybe it's a you problem. Okay, habe ich das jetzt wirklich gesagt? Schneiden wir raus.
Nee, das
okay,
lassen wir drin. Irgendwie ist das ja ganz gut überspitzt doch dargestellt. Das ist doch
also ja, ist als Satire. Ist hier alles ein Satire-Podcast.
Ja, ja, ja.
Aber nee, ich finde das tatsächlich ein Gedanke, den man sich mal im stillen Kämmerlein selber stellen kann. Auch ich ja. mir.
Ja, ja, sehr gut. Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort, oder?
Ja, dann danke.
Wir müssen jetzt auch mal langsam aufhören. Hast du eigentlich gesehen, dass Till Brönner für Friedrich Merz auf Elmau gespielt hat?
Gut, sehr, sehr gut.
Ja. Also ja, alle erste, März erste Reihe. Brönner hat schön die Trompete gehört.
Ja, März erste Reihe, genau. Und Scholz war in der Jazz Hall. Das heißt wirklich einfach alles. Eine Dynastie an Jazzkanzlern wird jetzt hier, wird ja. jetzt hier entstehen. Ganz, ganz toll. Sehr gut. Okay, ja, dann würde ich sagen, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja,
bis zum nächsten Mal, oder?
Kann sich, so. Kannst du vielleicht die KI nochmal fragen, ob die sich vielleicht verabschieden kann von unseren Hörern?
Ach so, ja, ich, das werde ich machen. Warte mal, eine gute Idee.
Wir machen jetzt eine kleine Pause, weil es in den wohlverdienten Urlaub geht. Aber keine Sorge, wir sind bald wieder zurück und dann geht's genauso spannend und unterhaltsam weiter wie immer. Also bleibt uns treu, genießt die Zeit und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann.
Ja, vielleicht hätte sie mit zwingenden Grüßen noch sagen können, aber
ich muss sie noch ein bisschen trainieren.
Okay, sehr gut. Also okay. Dann bis bald.
Ciao, macht's gut.
Tschüss.